Wir haben gesehen, dass Johannes eine kleine Buchrolle bekommt, die er essen soll. Schmeckt im Mund süß, im Leib aber bitter. Das heißt, wenn das ins Leben hineinwirkt, dann leidet der, der es weitergibt, mit. Vers 11 endet damit: Du musst wiederum reden über Völker, Nationen, Sprachen und viele Könige. Wiederum heißt, der Parallelismus wird fortgesetzt, gleiches Thema unter anderen Gesichtspunkten. Und wenn wir jetzt in Kapitel 11 hineinschauen, wird unser Blick nach Jerusalem gerichtet, denn Johannes bekommt ein Rohr in die Hand und ihm wird gesagt: Miss den Tempel Gottes, den Altar und welche, die darin anbeten. Den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus, miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Hier wird jetzt darüber gesprochen, dass in der Letztzeit Jerusalem mit im Mittelpunkt der Ereignisse stehen wird, die Stadt Gottes, wo Gott ja gesagt hat, dass der Tempel stehen soll, wo Gott aber auch wiederholt sein Volk getadelt hat, dass dieser Tempel verunreinigt worden ist. Und später gab es dann auch eine Einteilung: Vorhof, der allgemeine Vorhof der Frauen und der Vorhof der Nationen. Nun wird aber hier gesagt, den Hof außenrum miss nicht, und dann wird die Auslegung gegeben. Die heilige Stadt wird zertreten werden, 42 Monate. Das sind 3,5 Jahre, die Hälfte der 7 Jahre der fehlenden Jahrwoche, die Daniel gezeigt ist, am Ende der Zeit. Das heißt, die erste Hälfte, Zeit der Verführung, Zeit der Anbahnung, zweite Hälfte, zentrale Geschehnisse um Israel und in Jerusalem. Zacharia führt das noch aus, indem er deutlich macht, Kapitel 14, die ganze Stadt wird eingenommen, die Bewohner in Gefangenschaft geführt, Jerusalem, um das heute gestritten wird. Die Orthodoxen möchten es jetzt zur Hauptstadt erklären, die anderen sagen, wir warten noch. Mehr als die Hälfte aller UN-Erklärungen haben mit Israel und Jerusalem zu tun. Das heißt, politisch ist es schon im Blickpunkt. In diese Zeit, wo Jerusalem 3,5 Jahre von den Nationen zertreten wird, das heißt missachtet, wo der Anspruch zurückgedrängt wird, da werden zwei Zeugen in Jerusalem auftreten. Denn ich hatte gesagt, dass Israel ja gewarnt wird, nicht den falschen Messias anzunehmen. Und diese zwei Zeugen werden warnen, geht nicht darauf ein, was euch angeboten wird. Folgt nicht den Verführungen und Versprechungen. Denn der Antichrist wird es möglich machen, dass der Tempel wieder gebaut wird, dass Juden scheinbar den Gottesdienst beginnen. Aber wenn es dann soweit ist, heißt es im Buch Daniel, wird er sich in den Tempel Gottes setzen und in Anspruch erheben, er sei Gott. Davon spricht auch Paulus in 2. Thessalonicher 2, bis eben die Macht der Verführung offenbar wird, der Verführer. Und da heißt es auch, der sich selbst ausgibt, er sei Gott. Dagegen treten zwei Zeugen auf und im Text werden sie benannt, die zwei Ölbäume, die zwei Leuchter. Das führt uns zurück in Zacharia 4, wo die Zeit des Wiederaufbaus geschildert wird, sowohl des Tempels als auch dann im Weiteren unter Nehemia der Stadt. Und dort in Zeiten, wo es schier unmöglich ist, da sagt Gott, es soll nicht durch Heer oder Macht geschehen, sondern durch meinen Geist. Und so treten hier zwei Personen auf, die warnen, aber ihre Warnung wird nicht angenommen. Man will sie ausschalten, aber Gott lässt es nicht zu, bis sie ihren Dienst erfüllt haben. Und die Frage ist, wer werden die zwei Zeugen sein? Einige denken, das sei Mose und Elia, weil das die beiden sind, oder Henoch und Elia, weil das die beiden sind, die nicht gestorben sind. Henoch wurde entrückt und Elia im feurigen Wagen in den Himmel genommen. Und da sagen Ausleger, die kommen zurück, werden warnen und werden sterben. Andere sagen wieder, die zwei Zeugen, das sind Mose und Elia, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Wer immer es ist, es werden aber nach Sacharja Kapitel 4, wo es heißt, zwei Ölbäume und zwei Leuchter, das ist bezogen auf die beiden Personen damals, die eine Rolle spielen, ein politischer Führer und ein religiöser Führer, der hohe Priester und der Statthalter. Das heißt, am Ende wird es in Israel zwei Personen geben, die warnen, der eine aus dem religiösen Bereich, der andere aus dem politischen Bereich. Wenn wir heute nach Israel schauen, dann haben wir schon die Frontstellung mit solchen Persönlichkeiten untereinander um die Vorherrschaft ringen. Sie tun ihren Dienst, bis der vollendet ist. Und dann heißt es, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt. Hier wird ein Begriff vorweggenommen, der in Kapitel 12 und 13 erläutert wird und den Antichristen meint. Der aus dem Abgrund heraufsteigt, das heißt durch dämonische Kräfte ausgerüstet ist, zu verführen, er wird es sein, der die beiden Zeugen dann töten lassen wird. Man wird die Leichname auf den Straßen der Stadt liegen lassen. Das ist im Orient die höchste Verabscheuung und Verunehrung, einen Toten liegen zu lassen und nicht zu beerdigen. Dann wird große Freude sein, diese Störenfriede sind vorbei, jetzt können wir das alles zum Ende bringen. Es ist aber die Warnung Gottes und es ist eingebettet an den Zeitraum, danach wird Jerusalem 42 Monate lang zertreten werden durch die Nationen. Das 10. Kapitel oder das 11. Kapitel schließt dann mit den einleitenden Ereignissen, ehe die Posaunen geblasen oder die Zornschalen dann kommen, nachdem die 7. Posaune geblasen ist. Nun beginnt in Kapitel 12 die Offenbarung des Antichristen, und zwar auch unter einem Tierbild. Jesus ist offenbart in welchem Tierbild? In dem Lamm. Das ist sein Opfer, das ist sein Erlösungswerk. Der Antichrist wird geschildert als jemand, der dann ganz anders auftritt. Wir wollen einmal lesen und die Zusammenhänge sehen. Es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen, in Schmerzen und soll gebären. Große Frage, who is who? Gemeinhin lehren die großen alten Kirchen, das ist Maria, die Jesus gebären soll, und Herodes, der das Kind töten wird. Aber zu der Zeit, als Johannes die Offenbarung empfängt, da ist das alles schon Geschichte und vorbei, da musste das nicht mehr offenbart werden. Sondern hier wird jetzt ans Ende der Zeit verwiesen und da wird aus der Frau, wir werden sehen, dass es Israel ist, denn das ist das Volk der Heilsgeschichte, aus der der Retter geboren werden soll, den der Feind vernichten wird und der dann eben der Retter wird. Das wird jetzt deutlich mit einem anderen Zeichen. Bitte beachte, Zeichen ist nie die Sache selber, sondern weist auf etwas hin. Wenn ihr euch umdreht an den Türen oder da am Fenster, habt ihr Zeichen. Das ist für Notausgang. Wenn ihr durch das Zeichen raus wollt, kommt ihr nie raus, sondern ihr müsst, wo der Pfeil zeigt, unten zum Fenster. Zeichen weist auf die Sache hin, ist nicht die Sache selber. Jetzt ein weiteres Zeichen. Im Himmel, in der unsichtbaren Welt der Kräfte, und siehe, ein großer, feuerroter Drache. Drache ist jetzt biologisch nicht zu spezifizieren, weder durch Warane noch Krokodile noch durch irgendwelche anderen Dinge, sondern ist ein Ausdruck eines Tieres, das sämtliche Charakterzüge eines Raubtieres in sich trägt. Und so ist er auch in den Sagen und Mythen aller Völker zu finden. Das ist das Auffällige. Drache, aber jetzt merken wir, das geht über die Biologie hinaus, 7 Köpfe, 10 Hörner und auf den 7 Köpfen 7 Diademe. Dass das ein Bild ist und ein Zeichen wird schon deutlich, weil es mathematisch nicht möglich ist, 10 Hörner auf 7 Köpfe zu verteilen. Dann muss es in die Bruchrechnung und in die Dezimalrechnung gehen. Und das ist hier nicht gemeint, sondern das drückt etwas aus. 7 Köpfe, 7 ist eine göttliche Vollzahl und das nimmt Satan auch in Anspruch. 10 Hörner, Hörner ist Ausdruck von Macht und Herrschaft. Das nimmt er in Anspruch. Und er nimmt auch die Majestät mit den 7 Diademen in Anspruch. Und sein Schwanz zieht den 3. Teil der Sterne vom Himmel fort und warf sie auf die Erde. Das ist jetzt eine Art rückwirkende Prophetie und deutet auf den Fall Satans hin, der ja ursprünglich ein Lichtengel war. Luzifer heißt ja Lichtträger. Und wir haben 2 prophetische Bilder in den Prophezeiungen bei Babylon und Tyros, wo zum Ausdruck gebracht wird, wie bist du gefallen, du glänzender Morgenstern, du warst auf dem Berge Gottes, du hattest Teil an all dem, aber du sprachst in deinem Herzen, ich will auf den Thron steigen, ich will selber Gott sein. Das löst nicht das Geheimnis Satans, aber es weist darauf hin, die Ursünde, die aus diesem Engel Gottes, dem Höchsten, Satan werden ließ, der Hochmut ist. Und das ist auch die Ursünde bei uns Menschen, autonom zu werden. Im Paradies sollte Gott gesagt haben, wird Gott in Frage gestellt. Und dann im Weiteren, ihr könnt doch selber entscheiden, was gut und böse ist. Der autonome Mensch, der Drang zur Autonomie, die Gott nicht Gott sein lässt, das ist die Ursünde. Da kann jemand leben perfekt, wenn er überzeugt ist, er ist der, dann ist er der größte Sünder, genauso groß wie irgendein Massenmörder aus der Geschichte. Und das spiegelt sich jetzt hier in dieser Bildsprache wieder, die aber zugleich auch noch weiteres ausdrückt. Denn er hat Sterne, hat Engel mit sich gezogen, denn es gibt satanische Engel und göttliche Engel. Es heißt aber, Gott hat die Hölle geschaffen für den Satan und seine Engel. Die Hölle ist vorzeitlich. Die Hölle ist vor der Erschaffung Himmels und der Erden. Denn der Fall Satans lag schon vorher. Und alle die, die in diesen Bereich des Hochmutes gehen und der Sünde, der Zielverfehlung ihres Lebens, die werden mit ihm verurteilt. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Israel ist die Frau, die das Heilsvolk symbolisiert, denn mit Israel macht Gott Heilsgeschichte. Abraham sagt, in dir sollen alle Geschlechter, alle Völker, Nationen gesegnet werden. Da ist bereits der Ansatz. Und dann geht es durch die Heilsgeschichte weiter. Es soll von Abraham kommen. Es soll dann weiter von Isaak, von Jakob, von Juda. Und dann gehen die Einzelheiten weiter durch die ganze Prophetie bis zu Jesus hin. Und er sagt, ich bin zunächst in mein Eigentum gesandt und sie nehmen mich nicht an. Wenn aber ein anderer kommen wird, den werden sie annehmen, sagt Jesus und weist damit dann in die Zukunft. Hier haben wir jetzt auch die Wurzel des Antisemitismus, für den es keine politische, keine soziologische und auch keine philosophische befriedigende Antwort gibt. Aber hier ist die Antwort. Weil Israel Träger der Heilsgeschichte ist, steht Satan mit seinen Mächten dahinter, dieses Volk zu vernichten und in der Weiterführung auch Christen zu verfolgen, weil sie ja aus dieser Heilsgeschichte Israels geboren sind, aber am Ende dann zusammengefügt werden. Die Auslegung, die wir vorfinden, auch mit dem Ölbaum, dass Israel die Wurzel ist und wir die Zweige, dass wir eingefroppt sind und so weiter, ist ein wenig einseitig, denn die Wurzel ist der Heilsplan Gottes mit Israel. Aus dem sind sie ausgebrochen, weil sie Jesus nicht annahmen, sollen aber wieder eingefroppt werden. Aus dieser Wurzel des Heils, da sind wir gewachsen. Man darf hier nicht zu sehr auf Israel schauen, dass das unsere Wurzel ist, sondern auf den Heilsplan Gottes aus Israel durch Jesus. Und so wird hier der Satan als Drache gekennzeichnet, der als Widersacher Gottes sich sowohl gegen das Heilsvolk wendet, Israel, als auch die Gemeinde, die ja aus dem Judentum heraus, ja, ich möchte sagen, sich herauskristallisiert als das Ziel des Heiles. Und das heißt, als das Kind geboren wurde, wurde es entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Das deutet darauf hin, denn der weitere Text sagt, und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort bewahre oder ernähre, 1260 Tage. Beginnen wir mit der letzten Aussage. Das sind 42 Monate, das sind 3,5 Jahre, wieder die Zeit, Jerusalem zertreten. Hier ist jetzt deutlich, wird ein Überrest Israels hindurch bewahrt bis ans Ende, wenn auch Israel unter größtem Druck steht. Die Gemeinde aber wird aus dieser Zeit heraus entrückt, das Kind, das zu ihm entrückt wird. Beides ist im Zusammenhang gesehen und fügt sich dann am Ende, wie wir sehen werden, dann auch wieder zusammen. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann erfahren wir etwas über die unsichtbare Welt in dieser Zeit. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen und der Drache kämpfte mit seinen Engeln und er wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Jetzt um diese Zeit kommt es auch in der unsichtbaren Welt, wo die Gemeinde entrückt ist, kommt es auch dort zu einer Abklärung. Bis heute hat der Teufel ja Zutritt zum Himmel. Er ist ein Verkläger. Und wir haben einen Fürsprecher, der für uns spricht. Wir werden ja von drei Dingen verklagt: von unserem eigenen Herzen, von unseren eigenen Gedanken und vom Teufel. Und wenn da nicht das Werk Jesu wäre, dass er unser Herz reinigt, unsere Taten und Gedanken vergibt und uns vor Gott vertritt, dann hätten wir keine Chance. Und so fährt der Text fort in dieser letzten Zeit mit all den Beschwernissen. Er wurde geworfen aus dem Himmel, der große Drache, die alte Schlange, Teufel und Satan genannt, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Könnt ihr euch schon vorstellen, wie das die ganzen Ereignisse hier verschärft. Und dann heißt es weiter, nun ist das Heil und die Kraft, das Reich unseres Gottes, die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der uns verklagt, die Tag und Nacht vor unserem Gott, der Verklagte. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes des Zeugnisses willen. Das bezieht sich auf die entrückte Gemeinde in den Himmel und damit aus der Mitte der Zeit vor den letzten 3,5 Jahren. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen wurde, verfolgte er die Frau Israel und vor allen Dingen den Kern der 144.000, die ja ihn anerkennen und treu bleiben, die warten, die sich nicht verführen lassen. Und dann heißt es, es wurden der Frau zwei Flügel eines großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, wo an eine Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, kann gelesen werden, 3,5 Jahre, ein Jahr, 2 Jahre und ein halbes Jahr, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser. Wasser sind immer Bilder von Völkermengen. Das sehen wir an anderen Stellen noch bei der Hure Babylon. Hinter der Frau her, aber es gelingt ihm nicht, jetzt diesen Überrest Israels, der durchgerettet wird, zu erschüttern. Und darum ging er hin, um die übrigen ihrer Nachkommenschaft, das heißt, das, was von Israel da ist, noch anzugreifen, die die Gebote Gottes halten, die haben sie, das Zeugnis zu Jesus haben, den Hinweis, die Juden auch. Hier haben wir eine eigenartige Verknüpfung beiderlei Ereignisse in dem Allem. Das wird jetzt weiter ausgeführt in Kapitel 13. Dass das so breit getan wird, zeigt, dass wir erkennen müssen, die entscheidenden Ereignisse passieren in der unsichtbaren Welt. Übrigens ist in dieser Zeit auch für uns als Gemeinde die Gabe der Geisterunterscheidung ganz wichtig. Denn wir haben vielfache Entwicklungen, die werden von solchen Mächten gesteuert. Das ist nicht nur zu erkennen, die Wirksamkeit in Einzelpersonen, sondern auch zu erkennen in Strömungen und anderen Dingen diese Gabe der Geisterunterscheidung. Dann in Kapitel 13, da heißt es, ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, 10 Hörner, 7 Köpfe. Das haben wir ja bereits kennengelernt in Kapitel 12. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe, genau wie dort. Hier haben wir wieder einen Parallelismus. Das gleiche Ereignis wird mehrfach geschildert. Und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen. Das ist ein Rückgriff jetzt auf Daniel, Kapitel 4, wo dem Daniel in einer Vision die 4 Weltreiche gezeigt werden. Angefangen mit Nebukadnezar, Herrscher des Babylonischen Reiches, Krone und Kapitel 7 dann die Tiere, Löwe für Babylonien, im weiteren Persien, Griechenland und Rom. Er wird also politische Macht haben. Und dann heißt es weiter, und das Tier, das ich sah, jetzt wird das angeführt, und ich sah, und der Drache gab ihm seine Macht, seinen Thron und seine Kraft. Der Drache, das ist Satan. Jetzt tritt er in der Offenbarung des Satans auf, wie Christus den Vater offenbart, so offenbart er Satan. Er bekommt die Macht und wirkt sie aus. Er tritt in Menschengestalt auf. Er wird nicht erkennbar sein, dass er einen Pferdefuß hat, dass er Hörner hat und einen rabenschwarzen Mantel hat. Nein, er wird auftreten wie ein Mensch, verführerisch, sodass sie wird den Juden Versprechungen machen, wird ihnen helfen, wird scheinbar die Welt zum Ziel weiterführen. All die Versprechungen, wie wir sie heute hören, werden noch stärker werden und werden sich in einer Person bündeln. Dann aber wird ein weiteres Merkmal nachgeahmt. Ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Tod und Auferstehung Jesu begründen das Heil. Hier begründen Tod und Auferstehung das Unheil, weil hier ein solches Ausmaß an Verführung ist, dass das nachgeahmt wird. Stellt euch vor, ich weiß nicht, sind noch ein paar Ältere da, als Kennedy erschossen wurde. Was meint ihr, wenn der 3 Tage später auferstanden wäre, was das auf der Welt ausgelöst hätte? Oder wenn heute irgendjemand einem Attentat zum Opfer fällt, wenn die Kugel Trump getroffen hätte und 3 Tage später steht er auf. Das haben wir hier als Nachahmung. Die ganze Erde staunte hinter ihm her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an. Die letzte Zeit wird hochreligiös sein, voll Anbetung, Bewunderung, Anhängerschaft, totale Gefolgschaft. Wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, Propaganda, Kommunikationswege, der große Dinge und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Wieder die Zeit. 1260 Tage, 42 Monate, 3,5 Jahren. Und es eröffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und das Zelt und die, welche im Himmelszelt wohnen, zu lästern. Spott und Lästerung. Und es wurde ihm Macht gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Heilige ist wieder die Verbindung zum Alten Testament, wo bereits Hesekiel 38, 39 davon spricht, dass Gog und Magog, dass die Könige des Ostens, des Nordens und auch Sacharja Kapitel 2 und 4, dass der Feind das Land überwindet. Israel wird trotz seiner hoch ausgerüsteten und ausgebildeten Armeen geben eingeschränkt Militärexperten zu, dass Israel darin eine Elite ist. Aber das wird nicht verhindern, dass sie überwunden werden. Und es heißt da, es wurde die Macht gegeben über Stamm, jedes Volk, jede Sprache, jede Nation. Merkt ihr, wie Satan hier im Antichristen alle Attribute, alle Merkmale Gottes auf sich zieht, und das ist eben diese uneingeschränkte Macht der Verführung. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. So, jetzt wird es personell. Vorher war die Rede es im Bild. Hier wird der Text personell ihn in Vers 8 anbieten. Jeder, deren Namen nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des Lammes vor Grundlegung der Welt an. Da wird die Entscheidung offenbar werden. Dann Vers 11, und ich sah ein anderes Tier, wieder in dem Bild des Tieres, aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Merkt ihr auch wieder dieses Verführungspotenzial mit Rückgriff auf göttliche Merkmale, Lamm. Und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor ihm aus und es veranlasste die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeteten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Dieses Tier ist die Person des falschen Propheten, der für den Antichristen, für Satan spricht. Hier habt ihr die satanische Dreieinigkeit von Satan, Antichrist und falschen Propheten. Luther hat ja recht, wenn er sagt, Satan ist der Affe Gottes, der ihm alles nachmacht. Denn er will Gott sein, ist es aber nicht. Und es tut große Zeichen, dass selbst Feuer vom Himmel von den Menschen auf die Erde herabkommen lässt und verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die ihm vor dem Tier gegeben wurden. Verführung durch Zeichen. Das sollte auch uns nachdenklich werden. Zeichen und Wunder sind kein letztendlicher Beweis für die Richtigkeit. Sonst kommt darauf an, von wem her und auf wen hin. Denn wir werden gewarnt, Zeichen, Wunder stehen auch im Machtbereich des Satans. Und dann heißt es weiter, sie werden den Antichristen anbeten, der von der Todeswunde geheilt wurde, und sie werden ihm ein Bild machen. Darüber hat man schon tausendfach gerätselt. Man dachte an Standbilder. Man dachte dann an große Porträts von Herrschern. Als dann der Fernseher erfunden wurde, das war klar, das war das Bild des Antichristen. Das war die Zeit, wo die Wohnzimmerschränke der Christen alle Schiebetüren hatten, damit, wenn der Pastor zum Besuch kommt, man das vor den Bildschirm schieben konnte. Heute sind wir ein Stück weiter, Bild des Tieres. Ja, jeder hat ein Handy und stiert darauf. Und mittlerweile kann man visuelle Bilder in den Raum stellen, wo man überhaupt nicht weiß, was ist. Und KI, künstliche Intelligenz, führt dazu, dass jetzt Fachleute zum Schluss nicht mehr Original und Fälschung unterscheiden können. Da ist insgesamt eine Entwicklung, wo Realität und Fiktion völlig durcheinander gebracht werden. Vergesst nicht, Satan ist der Vater der Lüge. Und er hat heute schon einige gute Söhne und ganz gute Enkel, die alternative Wahrheiten und andere Sorten von Lüge haben. Das wird hier zum Höhepunkt kommen. Und dann wurde ihm gegeben, dem Bild Odem zu geben, zu reden. Deswegen Fernseher und all die anderen elektronischen Kommunikationsmittel. Und es wurde dem Bild des Tieres gegeben, dass es totale Kontrolle ausübt und sogar die tötet, die das Bild nicht anbeten. Merkt ihr, wir sind schon unterwegs. Die totale Kontrolle, das wird schon durchgespielt. Elon Musk hat dafür schon irgendwo Masterplan und anderes mehr. Wenn ich nur daran denke, dann spüre ich, wie stark sich all diese Dinge beschleunigen. Auf diese Dinge. Und es stehen Mächte dahinter. Nicht nur Menschen. Und er bringt alle dahin, die Kleinen, die Großen, wie auch immer, sich ein Mahlzeichen an die rechte Hand zu geben. Ja, sollen wir da die elektronische Krankenakte einwilligen? Oder genügt ein Chip unter der Haut? Da zeichnet sich ja schon wieder so viel ab, da ist dann auch so viel Panik. Wir brauchen keine Panik haben, wenn auch die Entwicklung erschreckend ist. Und dann heißt es, niemand wird kaufen und verkaufen können, weil es auch ökonomisch eine totale Kontrolle geben wird. Und das wird möglich sein, weil da eine Kennzahl gegeben wird, 666. Ja, jetzt die Frage, was ist damit gemeint? Da hat man Nero gesehen, den Papst gesehen, die anderen Luther und bis heute und so weiter. Aber ihr müsst wissen, im Hebräischen, Griechischen sind Buchstaben Zahlenwerte. Und ein Mathematiker hat gesagt, die Mathematik verfügt über so viele Möglichkeiten, dass ich mühelos aus jedem Namen, welche Methode ich immer anwende, die Zahl 666 errechnen kann. Also du und ich mit unseren Namen, wir sind nicht ausgeschlossen. Deswegen keine Panik. Es deutet nur darauf hin, dass sogar die dreifache Potenz von 6 die 7 nie das Göttliche erreicht. Das sehe ich als Symbolik darin. Und weiter halte ich mich zurück, das auf irgendeinen Namen zu deuten und anzuwenden. Nach dem Blick in die unsichtbare Welt und das Auftreten des Antichristen, dann, da ist in Kapitel 14 jetzt noch einmal ein Parallelismus, das Lamm und die Seinen auf dem Berg Zion, die 144.000, die Wiederholung, die wir in Kapitel 7 haben, das neue Lied, das sie singen. Gleichzeitig aber die Ankündigung des Gerichtes, dass dort aus den weiteren Gerichten jetzt kommen, die Dinge noch deutlicher werden, denn es heißt, unter den Bildern, die dann folgen in Kapitel 14, das ist Weinlese und Kornernte. Hier ist die Weinernte, das Traubentreten als Bild des Blutvergießens, die Ernte der Erde, überreif, das heißt kurz vorm Rausfallen, der Schrecken aller Bauern, den rechten Zeitpunkt noch zu ernten. Und so wird unter den beiden Bildern Ernte und Weinlese dann gezeigt, dass das Gericht Gottes kommt. Denn es heißt dort, er warf der Engel seine Sichel oder sein Winzermesser auf die Erde und die Kelter wurde getreten. Das haben ja früher die Arbeiter getan, indem sie die Trauben in ein Bodengefäß, ein Felsbecken warfen und mit den Füßen zertraten. Da würden wir hygienebewussten Menschen sagen, was soll das denn? Ja, das wird ja sowieso zu Wein vergoren und der schäumt dann sowieso schon all die Dinge raus, habe ich mir von Winzern hier aus dem schwäbischen Bereich erklären lassen. Als Norddeutscher haben wir da ja nicht so viel Erfahrung. Aber jetzt kommt das Interessante, am Ende des Vers 20 steht, die Kelter wurde außerhalb der heiligen Stadt, der Stadt getreten. Und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zügel der Pferde. Es gibt ja bei Pferden Kurzzügel und Langzügel. Wenn man Langzügel fallen lässt auf die Kruppe, Übergang Hals zum Rücken, dann reicht es etwa bis in den Kniebereich eines Pferdes, 30, 40 Zentimeter. Das Blut so hoch, unvorstellbar. Aber für mich nicht mehr so. Ich habe gerade über Genghis Khan gelesen. Der hat auf seinen Eroberungszügen Pyramiden aus Menschenschädeln errichtet, die Ägyptischen erreicht haben. 10 Millionen haben seinen Weg gekennzeichnet. Im Ersten Weltkrieg sind auf einer Frontlinie von knapp 100 Kilometer. Einige 350.000 Soldaten verblutet. Da waren die Granattrichter und mit Blut gefüllt. Nur einige Beispiele, so schrecklich das ist, aber ich nehme diese Zahl real. Und dann heißt es, 1600 Stadien weit. Das ist eine Strecke, wenn wir sie umrechnen, von gut 320 Kilometer. Das ist die Ausdehnung Israels vom Norden nach Süden. Und das erklärt die 200 Millionen Soldaten und all das, was dort dann geschehen wird. Im 15. Kapitel, ich muss jetzt ein bisschen 7-Meilen-Stiefel anziehen, damit wir morgen noch mehr Zeit für die positiven Aspekte haben. Und ein anderes Zeichen ward am Himmel gesehen, Ausdruck der letzten Plagen und des Grimmes Gottes. Und wiederum vorher ein Blick in den Himmel, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Die Überwinder stehen dort und die, die durch diese Zeit gegangen sind, sie singen das Lied Mose und des Lammes, die aus Israel gefunden, zu Christus gefunden haben, die aus den Nationen. Sie werden dort im Himmel bereits den Lobgesang anstimmen, während auf der Erde sich diese Dinge weiterentwickeln. Und dann geht jetzt das Ganze über in den dritten Durchlauf. Und jetzt erfolgen die 7 Zornschalen, die ausgegossen werden. Und diese 7 Zornschalen, die möchte ich eben noch kurz durchgehen, ehe ich dann Raum zu Fragen gebe, dass wir morgen weiterkommen. Hier haben wir dann wieder einen Parallelismus. Der erste ging hin und goss die Schale auf die Erde aus und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen annahmen. Geschwür kann auch als Krebs oder krebsartiges Geschwulst gelesen werden. Der zweite goss die Schale aus aufs Meer und es wurde zu Blut wie einem Toten. Das ist die typische Verfärbung, wenn die Mikroorganismen absterben. Der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen und es wurde wie Blut. Wieder die Parallele zu dem, was wir bereits gelesen haben. Dann der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne und es wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versenken, vorher Verdunklung, jetzt aber die Hitze nimmt zu, ob das thermonukleare Einwirkungen oder anderen sind, vermag ich im Einzelnen nicht zu übersehen. Und die Menschen wurden von der großen Hitze versenkt, aber nun kommt es, lästerten den Namen Gottes weiter, taten nicht Buße, verhärteten. Und ich habe fast den Eindruck, dass Gott hier ein Prinzip offenbart des Ausreifens. Gott lässt das Heil und seine Wirkung ganz ausreifen. Gott lässt aber auch den Fall und das Übel ganz ausreifen bis zu der letzten Gerichtskonsequenz. Der fünfte goss die Schale aus auf den Thron des Tieres. Sein Reich wurde verfinstert. Die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Qual und doch lästerten sie weiter. Der sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Jetzt kommt wieder die Parallele zum Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet würde, von Osten, Iran, Pakistan, Indien, China. Heute sind ja schon Koreaner in der Ukraine. Wir spüren, da zeichnet sich eine Stoßrichtung ab. Und der Westen, Zacharja Da heißt es, alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel wenden und gegen Jerusalem kämpfen. Die Deutschen, Franzosen, die Engländer, die Amerikaner. Da wird der Antisemitismus, das gegen Israel sein, sich voll fokussieren. Und dann haben wir nochmal einen Hinweis auf die satanische Trinität. Ich sah aus dem Mund des Drachen, aus dem Mund des Tieres, aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Nicht Frösche, würden die Franzosen würden da Protest anmelden, das ist eine Delikatesse. Wie zeigt die Liste der reinen Tiere im Alten Testament, die Israel essen durfte und nicht. Frösche galten nicht zu den Spezialitäten, sondern zu den unreinen Tieren. Aber das sind Bilder für unreine Geister wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln, zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Und dann in Vers 16, und er versammelte sie an einen Ort, der auf Hebräisch Harmagedon, Berg bei Megiddo heißt. Das ist lokalisierbar. Das ist das alte historische Hazor. Ich selber war in den Ruinen unterwegs, als ich mit einer Studiengruppe von Beröa im nahegelegenen Kibbutz Ayelet Hashahar hier 3 Wochen war, dort gearbeitet, mit den Leuten gesprochen. Und dann gab mir der Leiter den Schlüssel und ich durfte ganz alleine für mich den Ort da besichtigen. Das ist ein Blick in die Jezreel-Ebene vom Mittelmeer, ein Aufmarschgebiet. Das ist vom Norden her ein Brennpunkt. Und das wird der Kernpunkt der Schlacht der Nationen von Osten, von Norden, aus allen möglichen Richtungen gegen Israel sein. Der 7. goss seine Schale aus in die Luft und es kam eine große Stimme. Es ist geschehen. Die Gerichte sind vollzogen. Blitze, Stimmen, Donner, gewaltiges Erdbeben, wie es vorher nicht war. Ein gewaltiges, großes Erdbeben. Das wird übrigens auftreten nach Sacharja Kapitel 14, wenn Christus wiederkommt. Wenn seine Füße den Ölberg berühren, wird er sich spalten zu einem großen Tal und der Überrest der Bewohner wird fliehen durch dieses Tal in die Araber, in die Senke des Jordans und werden gerettet sein. Jede Insel schwand, Berge wurden nicht mehr gefunden. Das heißt, die ganze Geologie der Erde wird durchgeschüttelt, weil dann Christus kommt, seine Füße die Erde berühren. Dann kommt er nicht als kleines Baby, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegen. Dann kommt er in seiner gesamten Majestät. Durch ihn ist alles geschaffen worden, dann wird die Erde erschüttert. Das wird auch die Zeit des Antichristen beenden. Und das ist dann der Beginn des 1000-jährigen Reiches. Zuvor aber werden wir morgen als Einstieg noch 2 Kapitel kurz über Babylon als Ausdruck einmal der Herrschaft, der Verführung und auch der weltweiten Auswirkung, ehe wir dann morgen dazu kommen, wie Christus sein Reich aufrichtet.